Ja, ich denke, dann lesen wir etwas aus Kapitel 3. Vers 1. Erinnere sie daran, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde, alle Sanftmut zu erweisen gegen alle Menschen. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Vielleicht soweit einmal. Wir kommen damit zu dem dritten Abschnitt dieses Briefes. Ich habe da mal als Überschrift drüber gesetzt, zu jedem guten Werk bereit. Es geht also jetzt hier wieder ganz klar um die praktische Seite. Am Ende von Kapitel 2 haben wir gesehen, dass hingewiesen wird auf zwei zukünftige Ereignisse. Zum einen auf die Entrückung. Und ich habe die Stelle aus dem 1. Timotheusbrief auch eben gefunden. 1. Timotheus 1, Vers 1. Da heißt es nämlich nicht die glückselige Hoffnung, sondern da heißt es unsere Hoffnung. Das heißt also, da wird ganz klar gesagt, dass diese Hoffnung etwas ist, was direkt mit uns zu tun hat, direkt Bezug auf uns nimmt. Und das ist natürlich nicht in erster Linie das Kommen des Herrn Jesus mit den Gläubigen, sondern der Moment, wenn er die Gläubigen zu sich in die Herrlichkeit holt, was eben vor dem tausendjährigen Reich, vor der Drangsalzeit sogar passieren wird. Das heißt, bevor hier auf dieser Erde die Zeit der Gerichte anfängt, sind die Gläubigen bei Gott in der Herrlichkeit. Das ist auch eine herrliche Botschaft, die wir hier haben, dass die Gläubigen nicht durch die große Drangsalzeit gehen müssen, sondern dass Gott sie vorher zu sich in die Herrlichkeit holt. So, nachdem der Apostel diesen Blick gemacht hat und noch einmal gezeigt hat, dass er sie zu einem Eigentumsvolk erkauft hat und dass er gerne Frucht sehen möchte, da kommen wir jetzt hier zu Kapitel 3, zu diesem Thema, ich sag mal, wie wir uns in der Welt verhalten sollen. Und es fängt ja auch an, erinnere sie. Und ich denke, jetzt wird der Bereich eben ganz, ganz weit umfasst, sozusagen die Gläubigen dort auf Kreta. Und natürlich gilt das auch für uns heutzutage. Und das erste Kennzeichen ist, dass wir der Obrigkeit untertan sein sollen. Also wir müssen im Endeffekt der Obrigkeit gehorchen. Ja, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Aber man achte bitte auf die ganz, ganz wichtige Einschränkung. Es heißt hier nicht, wir sollen der Obrigkeit gehorchen und zu jedem Werk bereit sein. Es gibt manchmal Forderungen von der Obrigkeit, die widersprechen ganz klar dem Wort Gottes. Und dann heißt es selbst in der Apostelgeschichte, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Also wenn die Obrigkeit irgendetwas von mir fordert, was ganz klar dem Wort Gottes entgegen ist, dann ist das kein Werk, was in sich gut ist. Dann ist das kein gutes Werk. Und das fällt also überhaupt nicht herunter. Das heißt, durch dieses kleine Wörtchen gut wird im Endeffekt der Gehorsam gegenüber der Obrigkeit eingeschränkt. Nämlich solange sie keine Dinge von mir fordern, die ganz klar gegen Gottes Wort sind. Wenn sie etwas fordern, was gegen Gottes Wort ist, da kann man sich nur der Apostelgeschichte anschließen, da muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen und dann muss man eben auch ganz klar sich auf die Seite des Wortes Gottes stellen. Das ist die einzige Einschränkung, die es hier gibt. Also wenn jemand meint, 50 im Ort, passt mir nicht, ist das ganz klar Sünde, weil das ungehorsam der Obrigkeit gegenüber ist. Und hier steht ganz klar, dass man der Obrigkeit untertan sein soll. Also die Bibel kennt nicht das, was wir kennen. Ja, ich sag mal, das ist erlaubt, das ist ein Kavaliersdelikt und das ist Sünde. Weil die Bibel kennt entweder nur, es ist Sünde oder es ist keine Sünde. Und nicht diese ganzen Zwischendinge, die man vielleicht noch alle erfindet, um sein eigenes Gewissen zu beruhigen. Also das ist ganz klar das, was hier steht. Und das hat er eben damals diesen Leuten hier in Kreta gesagt. Und wir dürfen eins nicht vergessen, viele, viele von den Gläubigen auf Kreta waren auch damals tatsächlich Sklaven. Und wenn es dann heißt, dass man der Obrigkeit untertan sein soll, dann soll man eben auch in diesem Verhältnis Sklave-Herr eben vernünftig seine Arbeit verrichten. Das klingt für uns vielleicht alles relativ einfach. Ich glaube schon, dass das für die Gläubigen in Kreta gar nicht so einfach gewesen ist. Und dass sie wahrscheinlich sogar ein Problem darin hatten, denn sonst hätte es der Apostel Paulus hier nicht erwähnt. Ich bin davon überzeugt, dass hier in erster Linie Dinge geschrieben werden, die eben damals schwer umzusetzen gewesen sind. Oder die man einfach nicht umsetzte. Und dass Paulus das jetzt deswegen hier erwähnt. Also wir sollen Obrigkeit und Gewalten, also ich sag mal den regierenden Mächten oder Systemen, untertan sein. Wir sollen sogar gehorchen, aber wie gesagt, nur zu jedem guten Werk bereit zu sein. Das nächste ist dann, man soll nicht lästern, nicht streitsüchtig sein, milde, alle Sanftmut erweisen gegen alle Menschen. Also lästern bedeutet ja, dass ich schon fast jemanden verleugne, als wenn ich ihn nicht kennen würde und gibt da schlechte Sätze, schlechte Äußerungen drüber ab. Was ja heutzutage in der Welt gerade über Gott gang und gäbe ist, was auch im Miteinander sehr häufig passiert. Auch das ist hier ein ganz ernster Punkt, dass eben nicht gelästert werden soll. Man soll auch nicht streitsüchtig sein, also nicht unbedingt den Streit suchen. An anderer Stelle heißt es, soweit an euch ist, liegt, seid mit allen Menschen in Frieden. Ja, das ist eigentlich der Weg, wie wir auch andere Menschen gewinnen können. Denn ihr seht, wie weit das hier geht. Ja, wir sollen Sanftmut erweisen gegen alle Menschen. Also auch gegen den ungläubigen Nachbarn vielleicht, der mich jeden Tag zur Weißglut reizt, weil ich Christ bin. Der vielleicht spottet über meinen Glauben, der mich vielleicht lächerlich macht vor anderen, weil ich glaube, dann heißt es hier trotzdem, dass wir Sanftmut erweisen sollen gegen alle Menschen. Noch einmal, das heißt hier nicht gegen alle Gläubigen, das ist schon schwer genug. Ja, wenn es hier heißen würde, vielleicht alle gegen die Gläubigen, die mir gut gesonnen sind, ja, und die immer freundlich zu mir kommen und immer gute Worte haben, wenn sie mich sehen, dann ist das vielleicht noch umsetzbar. Wenn es heißt gegen alle Gläubigen, dann heißt das auch vielleicht die gegen die, die auch mal Dinge tun, die mir vielleicht nicht gefallen. Also auch gegen solche, wo es vielleicht auch schon mal Schwierigkeiten mit gibt. Wo man vielleicht im eigenen persönlichen Leben Schwierigkeiten mit hat. Aber die Stelle geht noch weiter gegen alle Menschen. Der Jesus hat das gezeigt. Der gescholten nicht widerschallt, der leidend nicht drohte, der sich von Menschen anspucken ließ, der sich schlagen ließ, der sich an das Kreuz nageln ließ und dann am Ende sagen konnte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Man wirklich sehen kann, da ist eine vollkommene Sanftmut im Endeffekt. Das heißt das, sanftmütig sein gegen alle Menschen. Das ist schon etwas Hohes, was hier von uns erwartet wird. Aber jetzt kriegen wir auch den Grund. Denn warum? Wir waren ja damals überhaupt nicht besser. Wir waren ja ebenfalls unverständig. Weil das erste Kennzeichen hier ist, dass sie einfach nicht den Verstand im Augenblick besitzen, um hier zu verstehen, was das Kennzeichen von Christen ist. Aber das war natürlich nicht alles. Wir waren auch ungehorsam. Wir waren irregehend. Ja, wir dienten mancherlei Vergnügungen. Wir führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Das heißt, wir waren überhaupt nicht besser als die ungläubigen Menschen in dieser Welt. Wir kommen aus genau dem gleichen Zustand heraus. Wir haben genauso gehasst. Ja, auch das ist etwas, was unser Herz damals geprägt hat. Also der Apostel Paulus sagt hier ganz klar, Mensch, schon mal, ihr wart doch mal ganz genauso. Das könnt ihr doch jetzt gar nicht bei denen verurteilen. Lebt ihnen doch einfach vor, was das Bessere ist. Lebt ihnen doch einfach vor, was ihr jetzt bekommen habt durch das Werk des Herrn Jesus. Lebt ihnen vor, was ihr bekommen habt, weil ihr dieses Werk angenommen habt. Das ist im Endeffekt das, was Gott von uns erwartet. Noch einmal, wir sind sein Eigentumsvolk, sagt Kapitel 2 am Ende. Und er möchte gerne Frucht in unserem Leben sehen. Und wenn Gott Frucht in unserem Leben sehen möchte, dann möchte er in unserem Leben etwas von Jesus Christus sehen. Das heißt, er möchte, dass wir seinen Sohn ganz praktisch darstellen. Und das ist das, wozu hier aufgerufen wird. Denn dann passierte etwas in Vers 4. Und das finde ich so wunderschön, dass das hier erwähnt wird. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns. Das ist interessant. Das zeigt dir ganz klar, dass Gott zunächst mal der Handelnde gewesen ist. Dass Gott derjenige war, der etwas tat, der uns errettet hat. Ja, es war seine Liebe, seine Güte, dieses Heiland Gottes. Dieses Gottes, der eben auch voller Liebe ist. Und er war derjenige, der gewirkt hat. Und dass wir, ich sag mal, dieses Erlösungswerk angenommen haben, das ist nicht unser Verdienst. Das ist vom Prinzip her seine Gnade in uns. Natürlich mussten wir auch den Schritt tun. Aber das Schöne ist, dass Gott uns sucht. Und wenn wir merken, dass Gott uns sucht, und wir erwidern dieses Suchen Gottes, dann werden wir plötzlich zu jemandem, der Gott sucht. Und dann sagt Gott ganz klar, wenn jemand ihn aufrichtig sucht, dann lässt Gott sich am Ende finden. Aber der erste Schritt ging ganz klar von Gott aus. Gott war derjenige, der uns seine Hand entgegengestreckt hat. Und darum sagt er hier, Mensch, wir müssen doch die Menschen in dieser Welt auch gewinnen. Und das schaffen wir doch nur, indem wir Christus ausleben. Und dann kommt dieser vielleicht etwas schwierige Ausdruck, wenn es heißt, erstmal ist hier die Rede plötzlich von Barmherzigkeit, die in Gerechtigkeit vollbracht, ich muss die Brille aufziehen, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan haben, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Was ist Barmherzigkeit und was ist Gnade? Ich glaube, dass beide Begriffe einen Punkt gemeinsam haben. Sie stehen für die unendlich große Liebe Gottes, die ausgeströmt ist. Aber dann unterscheiden sich diese beiden Punkte. Gnade beschreibt im Endeffekt die Quelle. Das heißt, wenn die Rede von der Gnade ist, dann wird sozusagen die Quelle beschrieben, woraus die Liebe ausfloss. Und das ist im Endeffekt Gott. Wenn dagegen die Rede von der Barmherzigkeit ist, dann wird die wahnsinnig schlechte Lebenssituation des Empfängers beschrieben, nämlich zu dem diese unendliche Liebe hingeflossen ist. Also wir haben jedes Mal die gleiche Liebe, aber einmal wird die Quelle betont und einmal wird der Empfänger betont. Und hier betont sozusagen Gott den Empfänger, der sagt, es ist ja die Rede von der Barmherzigkeit, das heißt, Gott sieht diesen elendigen Zustand des Empfängers, der unbedingt diese Liebe Gottes benötigt. Und deswegen heißt es hier eben, sondern nach seiner Barmherzigkeit, weil Gott unseren elendigen Zustand sah, weil Gott sah, dass wir vollkommen kraftlos gewesen sind. Wir waren ja gottlos, wir waren Feinde Gottes. Aber wir waren auch völlig kraftlos. Wir hätten überhaupt keine Möglichkeit gehabt, alleine zu Gott zu kommen. Wenn nicht jemand da gewesen wäre, der uns gezogen hat, eben Gott wieder selbst. Es ist also seine große Barmherzigkeit. Dann steht hier der Ausdruck durch die Waschung der Wiedergeburt. Dafür habe ich mal ein kleines Diagramm gemacht, was uns das vielleicht ein klein wenig hilft zu verstehen. Denn wir haben im Neuen Testament eigentlich drei verschiedene Begriffe. Ich sage mal, für die gleiche Sache, die aber von verschiedenen Seiten beleuchtet wird. Wir lesen einmal etwas von wiedergezeugt im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Wir lesen im Johannesevangelium etwas von der neuen Geburt. Und wir lesen hier im Titusbrief etwas von der Wiedergeburt. So, diese drei Substantive, wie sie jetzt hier stehen, haben alle das gleiche Grundwort, was eben ganz klar von Zeugen spricht. Aber sie haben völlig verschiedene Vorsilben. Das heißt, hier wird jedes Mal der Bezug auf eine andere, oder die Betonung auf ein anderes Thema gelegt. In allen Stellen, wenn wir uns sie angucken können, merken wir jedes Mal, dass von dem Wort und von dem Geist die Rede ist. Nehmen wir die erste Stelle aus dem 1. Petrusbrief. Man kann das mal lesen. 1. Petrus 1, Vers 23. So, 1. Petrus 1, Vers 23. Nein, 1. Petrus 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und dann die andere Stelle aus Vers 23, die ihr nicht wiedergezeugt seid aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das heißt also, hier wird besonders die Betonung gelegt auf das Wort Gottes. Das heißt, das Wort mit seiner reinigenden Kraft ist sozusagen nach dem 1. Petrusbrief dieser Hauptauslöser, dass wir wiedergezeugt werden können. Und das wird auch dadurch dargestellt, dass das Wort hier mit einem Samen verglichen wird. Und das Kennzeichen von einem Samenkorn ist, dass anschließend etwas Neues hervorkommt, wenn dieses Samenkorn anfängt zu sprießen. Und so ist das eben auch bei dem Wort Gottes. Wenn wir dieses Wort Gottes wirklich in uns aufnehmen, wenn wir uns reinigen lassen durch, ich sag mal, die reinigende Kraft dieses Wortes, dann entsteht in uns etwas völlig Neues. Das heißt nicht, dass Gott jetzt irgendwelche Dinge bei uns verändert, sondern dass wir wirklich etwas Neues bekommen. Wie das eben auch das Johannesevangelium sagt, dass wir von Neuem geboren sind. Das heißt, wenn jemand ein Kind Gottes wird, dann verbessert Gott nicht einfach die Dinge, die nicht so gut waren, sondern bei der Sprache des Alten Testaments zu bleiben, dann schenkt Gott ein neues Herz. Es ist wirklich etwas, das von Neuem ist. Aber hier im 1. Petrusbrief liegt eben besonders die Betonung auf das, was das Wort Gottes macht und bewirkt. Aber das ist eben nur eine Seite. Es gibt noch die zweite Seite, und das ist wahrscheinlich der höchste Begriff überhaupt in Johannes 3, wenn da die Rede ist von der neuen Geburt. Und auch da sehen wir, dass da das Wort Gottes dran beteiligt ist, aber eben auch der Heilige Geist. Und dass man eben auch sagen kann, es ist die Geburt von oben, also eben von Gott. Das heißt, da wird uns noch einmal betont, dass das Ganze eben von Gott ausgeht. Ja, Johannes 3, ab Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann im Endeffekt wird das sozusagen dort entwickelt, was das eben heißt, neue Geburt. Er sagt dann in Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Das heißt, hier wird jetzt gesagt, dass das eben nicht nur aus Wasser ist, Reinigung durch das Wasser, sondern dass eben auch der Heilige Geist etwas in uns bewirkt. Was das ist, das sehen wir eben gleich in dem Titusbrief. Aber das Ergebnis im Johannesevangelium ist eben, dass wir ein neues Leben, eine neue Natur besitzen. Und die trägt im Endeffekt den Charakter dessen, der sie uns gegeben hat. Das heißt, wir besitzen also sozusagen etwas von Gott. Und wir haben ja auch das ewige Leben nicht in uns selbst. Wir haben das ewige Leben in Christus. Aber wir besitzen es eben, weil wir ihn besitzen. Das heißt also, dadurch hat Gott uns unendlich viel geschenkt. Aber es wird hier gerade in Johannes 3 eben betont, dass das Ganze von oben ist. Das heißt, wer neu geboren ist, der ist von Gott geboren. Der besitzt etwas von der göttlichen Natur. Leider haben wir die alte Natur auch noch. Ich sagte eben schon, es kann passieren, wenn wir das Fleisch nicht im Tode halten, dass sie wieder zum Vorschein kommt. Und dass plötzlich die Dinge, die wir eigentlich bei unserer Bekehrung bekannt haben, die Dinge, die wir eigentlich abgelegt haben, dass sie plötzlich wieder zum Vorschein kommen. Das heißt natürlich nicht, dass wenn das passiert, dass dann so jemand wieder verloren geht. Ja, die Aussage der Bibel ist völlig klar. Wenn jemand einmal zu Gott mit seiner Sündenschuld gekommen ist und wenn Gott ihm seine Sünden vergeben hat, dann ist das eine Errettung für die Ewigkeit. Auch das zeigt uns Johannes 3 ganz klar. Wir müssen uns täglich die Füße waschen, weil wir täglich mit dem Schmutz dieser Erde in Berührung kommen. Wir müssen täglich Gott diese Dinge bekennen, die wir falsch machen am Tag. Auch Petrus sagt, wir straucheln oft. Wir haben jeden Abend genug, was wir Gott bekennen können. Auf der anderen Seite ist es aber auch völlig klar, wer einmal gebadet ist, der ist rein. Und ein Christ kann nicht nochmal verloren gehen. Wir haben diese Heilsgewissheit. Auch das ist etwas, was die Bibel von allen Religionen dieser Welt unterscheidet. Heilsgewissheit gibt es nur in der Bibel. Wenn Sie einen muslimisch gläubigen Menschen fragen, der kann Ihnen nur sagen, Inshallah, wenn Allah will. Ob ich das Ziel erreichen werde oder nicht, weiß ich nicht. Weil dann nämlich unheimlich viel von ihrer Praxis abhängig ist. Und das hat man auch bei vielen, bei den anderen großen Weltreligionen. Da ist es immer abhängig von dem Tun. Und ich weiß ja nie, ob ich genug getan habe. Das Kennzeichen von Religion ist sowieso, dass der Mensch sich abmüht, 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 um irgendwie das Ziel zu erreichen, bei Gott zu sein. So ähnlich, als wenn ich versuche, so einen Berg hochzuklettern. Und mit jedem Schritt, den ich tue, geht die Spitze auch einen Meter weiter nach oben. Also ein Ziel, was ich sozusagen nie erreichen werde. Und ich schufte und schufte und schufte und weiß nie, ob ich das Ziel erreiche. So, das Evangelium ist völlig anders, wie Titus 3 sagt. Da hat Gott gearbeitet. Ist das einmal im Buch Jesaja, eure Sünden, die haben mir Mühe, die haben mir Arbeit bereitet. Ja, da hat Gott gearbeitet. Da ist Jesus Christus Mensch geworden, auf dieser Erde gelebt und ist am Kreuz auf Golgatha für mich gestorben. Da hat er die ganze Arbeit auf sich genommen. Das ganze Gericht Gottes, was ich verdient habe. Und deswegen kann ich sicher sein, dass das Werk ausreichend ist. Und wenn ich also so zu Gott komme, kann ich sicher sein, dass meine Sünden wirklich ein für alle Mal vergeben sind. Dass ich eben von Neuem geboren bin. Dass ich Gott geboren bin. Dass ich etwas von seiner Natur besitze. Aber jetzt kommen wir zur Stelle, dieser Stelle hier aus dem Titusbrief. Und da liegt die Betonung nämlich jetzt nicht so sehr auf dem Wort, sondern mehr auf dem Geist der Erneuerung. Natürlich, das Ergebnis ist immer das gleiche, aber hier wird jetzt die andere Seite mehr betont. Das heißt hier, durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Also ein Teil dieser Wiedergeburt ist eben die Reinigung durch Wasser. Und das ist auch nichts Neues. Deswegen konnte ja auch der Herr Jesus zu Nikodemus sagen, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Mensch, Nikodemus, lies doch mal Ezekiel. Wenn du das gelesen hättest, dann wüsstest du genau, dass das da schon steht. Ich habe die Stelle mal dahingeschrieben, Ezekiel 36, Vers 25, spricht ganz klar von der Reinigung durch Wasser. Und das habe ich hier im Titusbrief auch. Da steht zwar nicht direkt das Wort Wasser, da steht das Wort Waschung. Aber es steht eben für die Reinigung durch Wasser. Das heißt, das ist eine der ganz, ganz wichtigen Seiten, dass wir eben die Reinigung durch Wasser haben. Wir haben natürlich auch die Reinigung durch das Blut des Herrn Jesus, aber da geht es mehr um die Sühnung. Das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Hier geht es jetzt um die reinigende Kraft des Wassers. Aber wir können das mal aufschlagen, Hesekiel 36, Vers 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich Vers 25 muss ich noch lesen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Das heißt, da wird der erste Schritt erwähnt, Hesekiel 36, Vers 25. Es ist die Waschung durch das Wasser. Ich werde neues Wasser auf euch geben. Und die Folgen sind gewaltig. Alles ist neu. Das ist die eine Seite. Waschung durch das Wasser. Reinigung dadurch. Aber im Titusbrief ist das jetzt die schwächere Seite. Sagen wir, im Petrusbrief war das die stärkere Betonung. Hier liegt die stärkere Betonung auf die Erneuerung des Heiligen Geistes. Was heißt das? Das heißt eben, dass der Heilige Geist auch wirksam ist. Das heißt, dass wir das neue Leben durch den Heiligen Geist empfangen. Und das war jetzt der Vers 26, den ich gelesen habe. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Man sieht also wirklich, dass etwas völlig Neues entsteht. Also noch einmal bei der Bekehrung, da gibt es etwas Neues. Da wird nicht das Alte nur verbessert. Hätte Gott auch machen können, aber das wollte Gott gar nicht. Gott wollte wirklich, dass es neu ist, dass wir eine neue Geburt haben. Deswegen fragt der Nikodemus auch, ja Mensch, kann denn jemand nochmal geboren werden, nochmal in den Leib der Mutter zurückkriechen und nochmal geboren werden? Natürlich nicht, das ist ja nicht das, was da gemeint ist. Es geht sozusagen um unser Inneres, unseren Herzenszustand. Das heißt, Erneuerung des Heiligen Geistes, was hier steht in Titus 3, das bedeutet demnach, dass wir das neue Leben durch den Geist empfangen. Dass wir aus dem Geist geboren sind, dass wir sozusagen unser Leben absondern für Gott. Ja, geheiligt heißt, für Gott beiseite gesetzt. Man muss sich mal gucken, wann das Wort Heiligen zum ersten Mal in der Bibel vorkommt. Das ist interessanterweise noch vor dem Sündenfall. Es ist nämlich, nachdem Gott alles erschaffen hat, dann heißt es plötzlich, dass er den siebten Tag für sich heiligte. Da gab es doch gar keine Sünde. Das heißt, in der Grundbedeutung hat Heiligen gar nichts mit Sünde zu tun. Da bedeutet Heiligen, dass Gott etwas für sich besonders darstellt. Und das ist eben das, was Gott gerne auch möchte. Dass er sozusagen durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, dass er uns unser Leben für sich besonders darstellt. So, das ist eine Seite, die der Heilige Geist macht. Und das ist eben das, was ich gerade sagte, was wir in Vers 5 am Ende lesen. Und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Eine einmalige Sache, was übrigens jeder Gläubige bekommen hat, völlig egal, zu welchem Zeitpunkt er lebte oder lebt. Hesekiel 36 bezieht sich ganz klar auf die Zeit des Alten Testamentes. Und da gilt das Gleiche wie heute auch. Die Erneuerung des Geistes bekommt jeder, der zu Gott umkehrt. Der im Endeffekt dieses neue, ewige Leben besitzt. Und wir müssen nicht meinen, dass das Alte Testament nicht auch vom ewigen Leben spricht. Ja, Psalm 133, Vers 3 oder 131, Vers 3. Das gucke ich lieber nach. Spricht ganz klar schon davon, hat auch noch zusätzlich einen zukünftigen Aspekt, jawohl, Psalm 133, Vers 3. Wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit. Und auch im Buch Daniel haben wir noch einmal einen Hinweis auf das ewige Leben. Das heißt, auch im Alten Testament gab es schon dieses ewige Leben. Und auch im Alten Testament, da hatten sie schon die Erneuerung des Geistes. Aber jetzt, sagt Titus, macht der Geist noch etwas. Und das ist das, was du dann in dem nächsten Vers liest, in Vers 6, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland. Aha, es gibt also zwei Dinge. Das eine ist, was ich gerade sagte, die Erneuerung des Heiligen Geistes. Was jeder bekommt, der dieses neue Leben hat. Oder der das neue Leben bekommt, wenn er durch den Heiligen Geist die Erneuerung hat. Aber dann gibt es noch eine zweite Seite. Dass er ausgegossen ist über uns. Und das ist etwas, was typisch für die Zeit des Neuen Testaments ist. Denn das sind zwei Dinge, die darf man überhaupt nicht verwechseln, diese beiden Aktivitäten. Noch einmal, das eine ist, bringt neues Leben hervor, einmalig, zu jedem Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte. Aber das zweite, dass er den Geist über uns ausgegossen hat, dass der Geist in uns wohnt, dass er uns sozusagen versiegelt hat, dass wir dadurch eine absolute Sicherheit haben können, wie eine Art Unterpfand, dass wir nie mehr verloren gehen können. Das bezieht sich nur auf die Gnadenzeit, auf die Gläubigen der Gnadenzeit. Denn erst seit Pfingsten wohnt der Heilige Geist in den Gläubigen. zur Zeit des Alten Testaments, kam er mal kurz auf die Gläubigen, keine Frage. Und vielleicht wohnte er, oder ich sag mal, zeltete er kurzfristig in ihnen. Aber zur Zeit des Neuen Testamentes, da wohnt er in uns. Was völlig anderes. Das spricht von einem bleibenden Aufenthaltsort. Das Neue Testament unterscheidet gut zwischen Wohnen und Zelten. Das heißt einmal, das Wort ward Fleisch und in allen Bibeln steht, wohnte unter uns. Eigentlich steht er im Griechischen und zeltete unter uns. Denn der Jesus war nur 30, 33 Jahre auf dieser Erde. Und dann hat der Herr diese Erde wieder verlassen. Es war nur ein kurzfristiger Aufenthalt, der hier unten nicht andauernd gewesen ist. Wenn dagegen Johannes 14 die Rede von dem Vaterhaus ist, dann heißt es, dass Gott uns dort Wohnungen bereitet hat. Eben etwas, wo wir einmal bleibend sein werden. Und so heißt es auch von dem Heiligen Geist, dass er in uns wohnt. Das heißt, dass er dauernd in uns ist. Das ist dann noch einmal etwas, was die Gläubigen im Alten Testament so nicht besaßen. Das heißt, wir lernen hier etwas Neues im Titusbrief, dass eben A, die Erneuerung des Geistes unbedingt notwendig ist, aber dass der Geist eben noch eine Aktivität hat, das, was dann Pfingsten tatsächlich passiert ist, dass er eben auch jetzt in den Gläubigen wohnt. Aber warum dieser komische Ausdruck Wiedergeburt? Denn die Wiedergeburt spricht natürlich ganz klar in gewisser Weise auch vom tausendjährigen Reich. Nun, wie ist das denn, wenn das tausendjährige Reich anfängt? Dann hat die Entrückung vorher stattgefunden. Aber dann kommt die Drangsalzeit. Und da gibt es auch tatsächlich Menschen, auch die Stämme von den Juden, die wieder zurückgeführt werden, will ich jetzt aus Zeitgründen nicht weiter erklären, die tatsächlich gläubig geworden sind. Die tatsächlich sich für die Seite Gottes entschieden haben. Und zu Beginn des tausendjährigen Reiches werden nur solche Menschen auf der Erde leben. Ich sage nicht während der Drangsalzeit. Überhaupt nicht. Da sind viele Ungläubige. Ganz klar. Sagt die Bibel ganz klar. Aber wenn die Drangsalzeit zu Ende ist und das tausendjährige Reich fängt an, dann werden ja einige viele ins tausendjährige Reich eingehen. Und das sind alles wiedergeborene Menschen. Das sind alles solche, wo der Geist erneuert worden ist. Und die gehen jetzt ins tausendjährige Reich. Was hat sich denn geändert, wenn das tausendjährige Reich anfängt? Nicht die Erde, es ist noch die alte Erde. Wir haben noch nicht die neue Erde, die ist noch zukünftig. Sicherlich, Gott greift noch einmal in seine Schöpfung ein. Der Löwe wird Gras fressen. Gott greift noch einmal in seine Tierwelt ein. Aber was hat sich sonst geändert? Nur das Herz derer, die ins tausendjährige Reich eingehen. Weil es eben auch erneuert ist. Durch den Geist, oder weil der Geist erneuert ist. Sonst hat sich nichts geändert. Muss es ähnlich vorstellen wie bei Noah. Nach der Sintflut, als Noah aus der Arche rauskam, worauf stand er denn? Auf der alten Erde. Natürlich war der Erdboden anders. War alles umgewälzt. Überall lagen Leichen rum. Katastrophisch sah es aus. Aber es war vom Prinzip her noch die alte Erde. Und so ist das im tausendjährigen Reich auch. Es ist noch die alte Erde. Gott hat noch nicht alles neu gemacht. Aber das, was neu ist, das, was anders ist, das ist das Herz der Menschen, die dort reingehen. So, und das ist am Anfang des tausendjährigen Reichs. Und dann werden dort viele geboren werden. Und davon wird es viele geben, die sich nicht für Gott entscheiden. Da wird es drei Gruppen im tausendjährigen Reich geben. Da wird es solche geben, die haben eine Entscheidung für Gott getroffen. Und die werden am Ende des tausendjährigen Reiches einmal, ich sag mal, bei Gott in der Herrlichkeit sein. Dann gibt es solche, die sündigen offen gegen Gott. Und da sagt Psalm 101 und Jesaja 66, diese Menschen wird Gott sofort töten. Gott regiert nämlich dann in Gerechtigkeit. Jetzt regiert Gott in Gnade. Wir wundern uns vielleicht manchmal, warum Gott den Spott der Menschen überhaupt zulässt. Warum lässt Gott das zu, dass in Zeitungen so viel Schlechtes über Christen geschrieben werden kann? Warum lässt Gott das zu, dass so viel Negatives und so viel Schmutz über Christen verbreitet werden kann? Warum lässt Gott den ganzen Spott zu? Weil Gott in Gnade im Augenblick handelt. Weil Gott nicht möchte, dass irgendein Mensch verloren geht. Weil Gott jedem Menschen die Chance gibt, komm zu mir nach Haus. Deswegen hat Gott so viel Geduld. Aber im tausendjährigen Reich, da regiert Gott in Gerechtigkeit. Und da wird Gott jeden Menschen töten, heißt es dort, der offen gegen ihn sündigt. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die mittlere Gruppe. Das sind die, die wollen auch von Gott nichts wissen. Aber die heucheln. Die sündigen nicht offen gegen Gott. Und die können in diesem Reich viele, viele hundert Jahre alt werden. Entweder bis sie einmal offen gegen Gott sündigen und Gott sie dann töten wird. Oder dass sie sich vielleicht noch für Gott entscheiden und dann eben auch mal einmal in der Herrlichkeit bei ihm sein werden. Oder sie schauspielen bis zum Ende des Reiches. Und dann werden sie dann von Gott gerichtet werden. Und deswegen wird hier dieser Vergleich sozusagen mit dieser Bezug auf diese Wiedergeburt gebracht. Es wird sozusagen ein Blick ein klein wenig auf dieses Reich Gottes gelenkt. Aber das Ganze zeigt uns, dass das vom Prinzip her alles, es ist das gleiche Thema, von Neuem geboren. Aber es werden verschiedene Seiten betont. Und es werden eben auch verschiedene Dinge betont, die Gott uns gibt. Johannes 3 geht sicherlich am weitesten, von Gott geboren. Aber hier, die Stelle aus dem Titusbrief ist so schön, weil sie eben darauf hinweist, dass der Geist auf zweierlei Weise aktiv ist. Einmal die Erneuerung und dann eben auch, dass er ausgegossen worden ist, ich sag mal, in unsere Herzen, dass wie das andere Stellen im Neuen Testament sagen, er uns wie eine Art Unterpfand gegeben ist, eine Art Sicherheit von Gott. Wir werden nie mehr verloren gehen. Also noch einmal, der Apostel Paulus sagt uns hier, sei der Obrigkeit untertan, auch wenn es manchmal noch so schwer fällt. Es sei denn, sie fordern von euch keine guten Werke, also Werke, die gegen die Gedanken Gottes sind. Dann musst du Gott mehr gehorchen als den Menschen. Warum? Bedenk einmal, wie dein Zustand damals gewesen ist. Fern von Gott, kein Deut besser als die Menschen um dich herum. Und dann war es die Barmherzigkeit Gottes, die dich errettet hat. Und dann hat Gott alles neu gemacht in deinem Leben. Und du besitzt sogar den Geist, der in dir wohnt. Muss das nicht Folgen für dein Leben haben? Und so geht er hier weiter und sagt dann, das Wort ist gewiss. Und ich will, dass du auf diesen Dingen feststehst, damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Denn das ist gut und nützlich für die Menschen. Nicht wahr? Wenn diejenigen, die glauben, wenn die gute Werke betreiben, Werke, die in sich gut sind, damit auch nach außen gut sind, dann ist das nützlich für die Menschen um uns herum. Vielleicht wundern wir uns manchmal, warum so wenige Menschen errettet werden. Du, das liegt nicht an Gott. Das liegt auch nicht daran, dass die Bibel nicht ein unheimlich kräftiges Zeugnis von Gott ist. Das liegt vielleicht daran, dass wir diese Dinge nicht praktizieren, die hier in Titus 3 stehen. Dass wir das nicht in unserem Leben umsetzen. Der Titusbrief ist nicht nur Theorie. Der Titusbrief hat gerade in Kapitel 3 ganz klar praktische Anweisungen. Und ihr merkt vielleicht, die Ältesten, darum geht es hier im Augenblick gar nicht mehr. Es geht noch nicht mal mehr um diese einzelnen Gruppen, die wir in Kapitel 2 haben. So in Kapitel 3, Vers 1 fängt ganz allgemein an, erinnere sie. Titus, erinnere die Gläubigen daran, alle. Sie genauso wie auch mich. Dass wir wirklich auf diese Art und Weise ein Leben führen können, das gut und nützlich für die Menschen ist. Natürlich für uns selbst auch, weil wir damit Frucht für Gott hervorbringen. Und weil Gott uns sein Reich segnen kann. Aber in erster Linie ist es gut und nützlich für die Menschen um uns herum. Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und Streitigkeiten über das Gesetz vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Fang nicht an, auf diese gleiche Ebene zu gehen und diese ganzen Diskussionen zu führen. Ja, Streitfragen und diese ganzen Geschlechtsregister, das hat jetzt nichts mit den Geschlechtsregistern im Alten und im Neuen Testament zu tun, sondern wirklich, dass man da über irgendwelche Sachen spekuliert. Darum geht es eigentlich. Dass wir anfangen hier zu spekulieren über viele Dinge. Dass wir anfangen zu spekulieren über das Wort Gottes. Nein, sagt Gott. Wir haben doch das Neue Testament. Wir haben es ja viel besser als sie damals. Guck mal, natürlich war das eines der letzten, nein, nicht der allerletzte, hier der Titusbrief, es kommt ja noch der Timotheusbrief und die Schriften von Johannes kommen noch. Aber die hatten also noch längst nicht so viel von der Bibel wie wir. Außerdem darf man eins nicht vergessen. Auch wenn damals schon die Bibel geschrieben worden wäre, was ja noch nicht komplett war. Ich sage, es fehlen ja noch einige Dinge, einige Bücher. Johannes schrieb ja erst 95 nach Christus. Wir sind hier so ungefähr so 63 nach Christus. Das heißt, hier zwischen diesem Brief und den Schriften des Johannes liegen noch 30 Jahre ungefähr. Die besaßen gar nicht das komplette Neue Testament. Vieles war für sie noch viel, viel schwieriger. Wir haben hier die komplette Bibel. Wir haben hier die komplette Offenbarung Gottes. Wir können das hier alles nachlesen. Damals für die Gläubigen, da war das nicht einfacher als für uns heutzutage. Im Gegenteil. Und trotzdem gilt für uns diese Ermahnung eben ganz genauso. Und darum gilt das für uns noch viel, viel mehr, dass wir diese ganzen Fantastereien und reden über irgendwelche Dinge und spekulieren und so weiter und so fort. Das sollen wir lassen, wenn es um Aussagen der Bibel geht. Wir sollen im Endeffekt das Wort Recht teilen. Wir sollen es auslegen, so wie Gott es uns gegeben hat. Denn sie sind unnütz und wertlos. Sie bringen nichts. Sie kosten nur Zeit. Viel Zeit und führen nicht zum Ziel. Und nicht mal angewendet, glaube ich, gilt das auch für Gespräche mit Menschen in der Welt. Wenn jemand zum Büchertisch kommt, man möchte auf das Kernthema zu sprechen kommen, Sünde, dann werden plötzlich irgendwelche Randgebiete hervorgerufen. Wie ist das denn mit dem Turiner Grabtuch? Was weiß ich. Hat gar nichts damit zu tun. Hauptsache mal irgendwie so ein interessantes Thema bringt man da, um bloß von dem eigentlichen Thema wegzulenken. Ich merke das im Bibelmuseum genauso. Seien wir vorsichtig, dass wir da nicht auf diesen Zug aufspringen. Dass wir nicht bei diesen Spekulationen mitmachen, sondern dass wir uns auf das stützen, was die Bibel, was das Wort Gottes sagt. Und dass wir eben auch nicht sagen, ich meine, ich meine, ich meine, sondern dass wir sagen können, die Bibel sagt das so und so. Das ist ja eben das, was Titus auch oder was der Apostel Paulus auch dem Titus gesagt hat. Das musst du von den Ältesten erwarten, dass sie im Endeffekt durch das Wort Gottes überführen können. Aber eben auf Basis des Wortes und nicht auf Basis von irgendwelchen Spekulationen. Und dann ist noch die Rede von einem sektiererischen Menschen. Das ist sozusagen Vers 10. Das ist sozusagen ein Mensch, der eine Gruppe bildet und der sich anschließend auch abtrennt. Der sich sozusagen mit dieser Gruppe dann abtrennt. So eine Extragruppe bildet. Es geht nicht um den Zeitpunkt, wo er noch dort in dieser Gemeinde ist. Denn dann haben wir keinen sektierischen Menschen, dann haben wir einen Menschen, der spaltet. Aber wenn er seine Gruppe nimmt und davon weggeht, sozusagen eine Gruppe hinter sich herzieht mit irgendeinem religiösen Thema, dann sagt der Apostel Paulus eine einzige Sache zu Titus. Nicht fang an, mit dem zu diskutieren. Sondern er sagt, weise ihn ab. Es lohnt sich vom Prinzip her nicht. Es ist Zeitverschwendung. Der weiß doch eigentlich, worum es geht. Aber wenn er das so macht, und ich rede jetzt nicht von welchen, die im Endeffekt irgendwelche Systeme verlassen, weil es das Wort Gottes sagt, sondern sektierischer Mensch bedeutet, das ist jemand, der gründet sich gar nicht auf das Wort Gottes, sondern auf irgendwelche zusätzlichen Lehren, auf irgendwelche Fantastereien, auf irgendwelche Spekulationen und dann eine eigene Gruppe macht. Und sich dann sozusagen abtrennt. Da sagt hier der Apostel Paulus zu Titus, den weise ab. Fertig. Es ist gut, das zu tun, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes sagt auch, wenn ein Irrlehrer kommt, den grüße nicht. Ja, wenn jemand an der Haustür schellt und er will uns erklären, der Herr Jesus ist nicht der ewige Sohn Gottes, der eine solche Irrlehre bringt, dann sagt die Bibel nicht, diskutier mit ihm. Dann sagt die Bibel, einen solchen Menschen nimm gar nicht erst in dein Haus auf. Den grüße gar nicht erst. Das ist nicht unsere Aufgabe, damit zu diskutieren. Wir können ihm sagen, was das Wort Gottes sagt. Und wenn er das nicht annehmen möchte, dann ist das Gespräch einfach beendet. Und so ist das eben auch hier bei einem sektiererischen Menschen. Wenn er dabei bleibt und seine Lehre bringt, dann weise ihn ab. Das ist das, was Titus hier ganz klar sagt. Und ich sage noch einmal, es wäre gut, wenn wir das immer praktizieren würden, was hier steht. Er sagt aber nicht sofort abweisen, sondern nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung. Das heißt, wenn er das macht, dann weise ihn zurecht. Wenn er nicht auf dich hört, dann sei so gnädig und weise ihn ein zweites Mal zurecht. Und wenn er jetzt wieder nicht auf dich hört, dann ist der Punkt da, wo man ihn abweisen muss. Nachdem man es aber schon ein-, zweimal versucht hat. Man merkt, das Ziel hier ist immer noch das Gewinnen. Da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt, wobei er durch sich selbst verurteilt ist. Jetzt muss man wissen, dieses Wort verkehrt, sagt die Fußnote, heißt verdreht. Der Ausdruck kommt noch einmal im Titusbrief vor. Ich weiß es nicht mehr genau im Augenblick wo. Eigentlich ist das ein Ausdruck, der kommt aus der Medizin. Und der wird benutzt, wenn man ein ausgerenktes Gelenk wieder einrenkt. Oder wenn man ein gebrochenes Bein wieder gerade richtet. Also man merkt im Endeffekt, was das hier für ein scharfes Wort ist, was hier benutzt wird. Ja? Ein solcher, der ist verkehrt, der ist verdreht. Da stimmt etwas überhaupt nicht. Und wie heißt es weiter? Und er sündigt auch noch. Es ist ganz klar Sünde. Nicht wahr? Eine Lehre zu bringen, die man nicht in der Bibel findet. Das heißt, dem Wort Gottes etwas hinzuzufügen. Damit eine Gruppe um sich zu scharen, diese Gruppe zu nehmen und rauszugehen, was eine sektiererische Handlung ist, da sagt die Bibel gleichzeitig, das ist Sünde in den Augen Gottes. Also auch keine Kleinigkeit. Noch einmal, ich rede nicht von solchen, die aus irgendeinem System rausgehen, weil das System an sich nicht in Ordnung ist. Es geht hier um solche in der Versammlung in Kreta, wo die Versammlung, ich sag mal, versucht hat, nach dem Wort Gottes sich zu versammeln. Und da waren wohl welche, die haben versucht, welche um sich herumzuscharen und herauszuziehen. Darum geht es hier, wobei er durch sich selbst verurteilt ist. Auch wenn er das vielleicht überhaupt nicht merkt, aber durch dieses Verhalten spricht er ein eigenes Urteil über sich aus. Eine ganz, ganz ernste Sache. Am Ende bringt er noch ein paar, einen Schluss sozusagen, noch ein paar Mitteilungen in den Versen 12. Wenn Artemas oder Tychicus sich zu dir senden werde, so befleißige dich zu mir nach Nikopolis zu kommen. Das heißt also, Paulus, du bist für eine gewisse Zeit dort. Ich werde gucken, dass ich dir einen von den beiden schicke. Wenn ich ihn dir geschickt habe, dann komm zu mir nach Nikopolis, denn ich möchte dort selbst überwintern. Dann können wir uns nochmal von Angesicht zu Angesicht sehen und miteinander sprechen. Das zeigt eben, dass der Apostel Paulus zu der Abfassung dieses Briefes aus dem Gefängnis freigelassen worden ist. Warum? Wieso? Wissen wir nicht. Er war vorher im Gefängnis, hat bestimmte Briefe geschrieben, ist wohl freigelassen worden. Ob es zu diesem Treffen dort kam, wissen wir auch nicht. Wir wissen nur, dass er ein paar Jahre später oder kurze Zeit später wieder im Gefängnis gewesen ist, wo er dann auch anschließend starb. Dann sagt er noch etwas. Es kommt noch jemand, Zenas, der Gesetzgelehrte, und Apollos, gibt mit Sorgfalt das Geleit, dass ihnen nichts mangelt. Das heißt, wahrscheinlich waren noch zwei Leute da oder sollten kommen, die ihm helfen würden. Einmal dieser Zenas, das Interessante ist, ein Gesetzgelehrter. Es kann sein, ein Gesetzgelehrter der Juden. Dann war er ein Jude, der sich sehr gut auskannte in dem Gesetz, der sich aber bekehrt hat und Christ geworden ist. Wäre natürlich genau der richtige Mann, um mit diesen judisierenden falschen Lehren dort umgehen zu können. Es kann natürlich auch sein, dass es irgendwie ein römischer Rechtsanwalt war, wir wissen es nicht genau. Interessant ist die zweite Person, Apollos, ich muss das jetzt kurz machen, der wird unter anderem Apostelgeschichte 18 und 19 erwähnt. Apollos war ein sehr, sehr geistlicher Mann, mit sehr großen Fähigkeiten. Aber dieser Apollos, der hatte ein wahnsinnig wichtiges Kennzeichen, der ließ sich korrigieren. Wenn du das mal liest, Apostelgeschichte 18 und 19, der wusste unheimlich viel, nur das mit der Taufe wusste er noch nicht so richtig. Und er ließ er sich tatsächlich belehren und korrigieren und praktiziert es anschließend auch. Das heißt, hier wird dem Titus jemanden geschickt, der in seinem Leben gezeigt hat, ich bin korrigierfähig. So, da kann sich jeder mal die Frage von uns stellen, lasse ich mich auch korrigieren? Oder fange ich bei jeder kleinen Korrektur, die jemand an mir machen möchte, sofort an in Opposition zu gehen? Dieser Apollos hier, der war korrigierfähig. So ein Mann war hier dringend nötig. Mensch, da waren dort die ganzen Kreter mit ihren ganzen, ich sag mal, Volkseigenschaften, die dir auch zum Teil als gläubige Leute vielleicht gar nicht absichtlich mit in die Versammlung hineinbrachten. Da mussten Korrekturen passieren. Wer kann das besser als jemand, der selbst schon mal korrigiert worden ist? Und ich sage noch einmal, ein belehrter Mann. Ich glaube, je mehr jemand weiß, desto schlechter lässt er sich korrigieren. Und dieser Apollos ist ein Gegenbeispiel für diese Regel. Und der Mann kommt dahin. Man sieht, wie Gott das alles in seiner Hand hat. Das ist hier alles kein Zufall. Lass aber auch die unseren lernen, für die notwendigen Bedürfnisse gute Werke zu betreiben, damit sie nicht fruchtleer seien. Ja, das heißt, der Titus, der hatte wohl etwas materielle Güter. Er konnte deswegen diese beiden auch unterstützen. Aber dann sagt er, lass auch mal die anderen am Ort lernen, dass es auch mal gut ist, etwas materiell zu geben für das Werk des Herrn. Dann kommen noch die Grüße. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße die, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit allen. So herrlich endet dieser Brief. Die Gnade, die unaussprechliche Liebe, die von dieser Quelle Gott ausfließt, die sei mit euch allen. Und wenn ihr die wirklich umsetzt, dann werdet ihr Segen auf eurem Weg haben.